Konsumwahn oder Konsumverzicht, Teil 2. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast für eine bessere Welt. Bevor ich die Geschichte meiner Freundin erzähle, möchte ich kurz rekapitulieren, wie ein sogenanntes anständiges Leben in unseren Breiten auszusehen hat. Man wird geboren, besucht den Kindergarten, am besten vorher noch die Kinderkrippe, damit die Frau Mama so schnell wie möglich wieder arbeiten gehen kann. Vom Herrn Papa reden wir gar nicht mehr, denn es ist trotz allem eines Mannes immer noch zumeist unwürdig, Windeln zu wechseln. Der Hintergedanke ist natürlich, dem Kind so früh und umfangreich wie möglich Disziplin und Gehorsam einzubläuen. Natürlich auch das Gegeneinander, der Kampf um knappe Ressourcen und die soziale Stellung. Durch Dinge manifestiert, die man hat und sich sonst nur wenige leisten können. Dann wissen wir auch, mit wem das Kind spielen darf, welche Mama zum Nachmittagstee respektive zum Kindergeburtstag geladen wird. Also ganz bestimmt keine mit Migrationshintergrund, keine mit wirtschaftlich schwachem Hintergrund, keine mit einer alternativen Lebensform. So geht es weiter in der Schule, wobei das in den Ländern Österreich und Deutschland nochmals besonders perfide von der Trennung ist. Denn durch das Halbtagsschulsystem werden die Erziehungsberechtigten, hier wiederum in erster Linie die Mütter, wie aus einem Video der Tiroler ÖVP-Frauen, man hält es kaum für möglich, dass das tatsächlich von Frauen stammt, ersichtlich wird. Ich werde mich jeden Kommentars enthalten, denn das ist nicht mein Thema, aber ich habe den Link in die Beschreibung gestellt. Jedenfalls sind die Mütter auch laut diesem Video für die Aufgaben und Lernhilfe zuständig. Das bedeutet zweierlei. Kinder, die mit Eltern gesegnet sind, die entweder keine Zeit oder nicht die entsprechende Bildung haben, um ihren Kindern tatsächlich zu helfen, fallen durch den Rost. Es kommt schon von Anfang an zu einer sozialen Selektion. Da ist es völlig egal, wie begabt das Kind ist. Es werden die bevorzugt, die den entsprechenden finanziellen Hintergrund haben. Das geht weiter, wenn die Kinder bereits mit 10 Jahren eingeteilt werden in Gymnasium und neue Mittelschule, früher Hauptschule. Es ist also keine Frage der Begabung, des Talents, sondern nur des familiären Hintergrunds, ob man es schwerer oder leichter im Leben hat. Natürlich können auch Kinder aus wirtschaftlich schwachen Familien aufsteigen, aber es wird ihnen um vieles schwerer gemacht. Das ist wohl keine demokratische Zugangsweise. Dann wird noch studiert oder nicht, wenn man es sich leisten kann, wird, wenn nicht, dann nicht, danach hinaus auf den Arbeitsmarkt gegangen. Eine anständige Arbeit ist wichtig, bei der man in der Früh aufsteht und nicht auf so dumme Ideen kommt, wie sich politisch oder sonst wie zu engagieren. Außer bei der Freiwilligen Feuerwehr oder beim Sportverein oder beim Katzenstreicheln beim hiesigen Tierschutzverein. Aber alles andere geht gar nicht. Deshalb muss man die Menschen beschäftigt halten. Das erreicht man dadurch, dass man ihnen suggeriert, was sie nicht zu haben haben. Das wäre einmal ein Mann für eine Frau oder eine Frau für einen Mann. Dies nennt sich dann Paar, um sich zu paaren. Es wird gerade immer noch Frauen erklärt, sie müssten eine heterosexuelle Beziehung eingehen, damit ihr Leben vollwertig ist. Dann wird geheiratet oder auch nicht. Das sieht man nicht mehr ganz so streng. Aber es gehört gepaart und aus dieser Paarung sollen Kinderleins entspringen. Und weil man die Kinder nicht einfach in einen Pappkarton setzen kann, ist es Österreichs schönster Lebenstraum immer noch ein Häuschen, am besten am Land. Und weil es dann nicht so leicht ist, den Arbeitsplatz im Ballungsraum zu erreichen oder das nächste Shoppingcenter, braucht man ein Auto. Nein, zwei. Denn schließlich muss sowohl Mann als auch Frau zur Arbeit und diversen anderen Destinationen fahren. Also, man geht arbeiten, um die Familie zu erhalten, um ein Haus zu bauen und zu erhalten, zwei Autos zu besitzen und zu erhalten. All das kostet Geld, das man verdienen muss. Außerdem gehört es zum guten Ton, mindestens zweimal im Jahr auf Urlaub zu fahren. Darüber hinaus braucht man das neueste Handy, den neuesten Computer, die neueste Markenmode. Das ist ordentlich, was man sich da vornimmt. Umso mehr man hat, desto mehr muss man aufpassen, dass es einem keiner wegnimmt. Also muss man sich absichern mit Zaun und Alarmanlage und Versicherung. Da muss man ganz schön rucheln, um sich das alles leisten zu können. Und warum macht man das? Weil man es braucht? Weil man nicht überleben würde? Weil man damit glücklich ist? Wenn man sich die Menschen ansieht, dann sind diese vieles, aber nicht glücklich. Nicht einmal zufrieden. Neid, Gier, Missgunst regieren und machen sich Luft. Vor allem, wenn man Menschen begegnet, sich dem entziehen und meinen, mit wenig auskommen zu können. Da steigt dann die blanke Wut hoch, weil die aufgehört haben, das bürgerliche Credo zu beten. Aber damit bin ich auch schon bei der Geschichte meiner Freundin. Ihre Familie war stets fleißig und sparsam, deshalb haben sie sich was aufgebaut, wie es so schön heißt. Diese Werte bekam sie mit. Sie absolvierte die Schule und wurde schwanger. Das Kind hat sie alleine aufgezogen. Und wer nun meint, sie hätte sich in die soziale Hängematte gelegt, irrt gewaltig. Ganz im Gegenteil. Sie hat nicht nur ihre Tochter aufgezogen, sondern sich eine Eigentumswohnung gekauft. Sie war fleißig, sparsam und genügsam. Und trotzdem bot sie ihrer Tochter ein Leben, von dem viele von den reichen Kids nur träumen können. Denn die Zeit, die sie hatte, verbrachte sie mit ihr. Eine Mutter, die tatsächlich für ihre Tochter Zeit hatte. Wieder ein Grund für Neid und sie schlecht zu reden. Dann, als sie die Möglichkeit hatte, machte sie eine weitere Ausbildung, wiederum neben ihrer normalen Berufstätigkeit. Denn die Tochter war groß geworden und nahm nicht mehr so viel ihrer Zeit in Anspruch. Dann machte sie sich selbstständig. Alles, was sie für ihre Arbeit benötigte, war ihr Laptop, ein funktionierendes Internet und ihr Wissen, ihre Kreativität. So baute sie sich, wiederum mit harter Arbeit, dem will ja niemand widersprechen, einen Kundenstock auf, der mit ihrer Arbeit zufrieden war. Was kein Wunder war, da sie jede noch so verrückte Idee umsetzen konnte, oft noch eins drauf gab. Und sie war preisgünstig, denn oft waren es kleine Unternehmen, für die sie arbeitete, die sich erst am Markt etablieren mussten und entsprechend wenig liquide waren. Ihre Meinung war, dass sie dankbar dafür war, dass ihr das möglich war, und sie wollte auch anderen helfen. Es ist eine ausgewogene Art der Hilfe, von der beide Seiten profitieren. Dennoch spürte sie, dass sie hier in diesem Land mit dem engen Denken, den verkrusteten Ansichten und lebensfeindlichen Traditionen nicht glücklich sein konnte. Ja, irgendwann hatte sie das Gefühl zu ersticken. Deshalb streckte sie ihre Fühler aus und besah sich die Geschichten von Menschen, die einfach alles hinter sich gelassen hatten, um neu anzufangen. Bei diesen Recherchen und auch Erfahrungsberichten, die sie las oder sich erzählen ließ, lernte sie einen Mann kennen, der in einem kleinen Dorf in Bulgarien lebte. Und das minimalistisch. Was braucht man tatsächlich zum Leben? Und was meint man zu brauchen? Was einen aber bloß belastet? Das war die Frage, der sie sich stellte. Nun hätte sie einfach einmal auf Besuch fahren können, um zu sehen, wie es ihr damit geht. Ein paar Wochen, vielleicht sogar ein paar Monate, die Wohnung behalten als Ort, an den sie zurückkehren konnte. Doch sie tat etwas, was ihre Familie als verrückt einstufte und wohl auch viele andere normale Menschen. Sie verkaufte nämlich ihre Wohnung und behielt nur, wovon sie damals meinte, dass sie es unbedingt brauchte. Ihrer Familie erzählte sie, ja, sie würde schon zurückkommen, aber im Grunde wusste sie von Anfang an, dass sie das nicht tun würde. Es ging vielleicht mehr um eine letzte, vielleicht auch nur gedankliche Absicherung. Dann kam sie nach Bulgarien und war zum ersten Mal seit langer Zeit glücklich. Ja, die Menschen sind arm, aber es funktioniert und sie merkte, wie wenig sie brauchte. Wichtig war ein Mensch, der sie in der Fremde unterstützte. Eine enge Freundschaft entwickelte sich. Es war einfach gut, doch das Schicksal ist blind für die Pläne der Menschen. Wenige Monate nachdem sie meinte, sie wäre angekommen, könne von dem Leben, was sie sich online aufgebaut hatte, so dass sie sogar den Schritt wagte, ein Haus zu kaufen, gerade da in diese Unbeschwertheit hinein, geschah das Unerwartete und Erschreckende. Ihr Freund starb an einem Herzinfarkt, völlig unvermutet und von jetzt auf gleich. Und nein, es war nicht die Impfung, denn das war noch vor Corona. Auf jeden Fall fiel sie in ein tiefes schwarzes Loch. Dazu kamen dann noch die Streitereien der Verwandtschaft, die meinten, sie hätte sich eingeschlichen, um zu erben. Sie hätten nicht falscher liegen können. Sie konnte nicht glauben, dass es Menschen gab, denen alles andere so egal war, alle anderen so egal waren. Nur das Geld interessierte sie. Das war wohl mit ein Grund, warum sie sich letztlich am richtigen Weg wusste. Sie kämpfte sich aus ihrer Depression und den Schmerz, um von vorne anzufangen. Deshalb ging sie nach Griechenland. Die nächste große Umstellung war, dass sie keine Unterkunft kaufte, sondern mietete. Sie würde jederzeit ihre Zelte abbrechen können, um woanders hinzugehen. Einfach nur den Mietvertrag auslaufen lassen, abschließen und gehen. Ganz gleich wohin. Doch es sollten nochmals 3 Jahre vergehen, bis sie wusste, dass sie soweit war, tatsächlich auch ihre Basis aufzugeben. Alles, was sie brauchte, hatte sie in ihrem Rucksack. So ging sie zunächst nach Israel, allen ihren Ängsten zum Trotz. Es wurde tatsächlich ernst, und so viele Erfahrungsberichte sie auch gelesen hatte, niemand konnte sie tatsächlich auf das Kommende vorbereiten. Denn da war ein unkalkulierbarer Faktor, der Faktor Mensch. So wie sie anders in eine Situation hineinging, mit all ihren Vorerfahrungen als jede andere, so waren auch die Menschen, denen sie begegnen sollte, andere. Und so war auch die Begegnung in ihrem Ablauf werden völlig unvorhersehbar. Doch sie machte die Augen auf und ließ sich ein. Und siehe da, es klappte. Von Jerusalem ging es in den Gazastreifen, gerade als der Krieg ausbrach. Dennoch wollte sie nicht weg. Sie wurde gewissermaßen gezwungen, nach Österreich zurückzukehren. Dann kam sie an, in einem Land, in dem wohl niemand tatsächlich Ahnung davon hatte, was vor sich ging, aber jeder eine Meinung hatte. Woher kam diese Meinung? Aus dem, was MeinungsmacherInnen vorgaben. Und auch von denen waren die wenigsten vor Ort gewesen. Darüber hinaus gab es in all diesen Gedanken nur ein Entweder-Oder. Entweder ist man pro Israel, dann gegen jeden Menschen in Gaza, egal ob Terrorist oder nicht. Oder man war pro Gaza, dann war man auf jeden Fall ein Antisemit und ein Nazi. So einfach stellte sich die Sache dar. Das ist an sich kein Problem, wenn es einfach nur vorüberginge. Aber die Undifferenziertheit, jedem aufzudrücken, das grenzt schon sehr an Blindheit, sagen wir mal euphemistisch. Da sitzen die wahren Ideologen mit Kopf vorm Brett, pardon, Brett vorm Kopf und vor allem Schaum vorm Mund. Unsere Globetrotterin wollte sagen, ja, ich war dort, auch wenn ich nicht behaupten will, alles zu wissen. Aber ich habe beide Seiten erlebt. Überall sterben Menschen. Jene im Gazastreifen lässt man verhungern und verdursten und elendiglich eingehen, weil Israel die Zufuhr von lebensnotwendigen Dingen einfach gekappt hat. Ja, es ist richtig, dass auf israelischer Seite Menschen, Kinder, Unbeteiligte gestorben sind und dass das nicht richtig ist. Man muss auch gar nicht so weit gehen und fragen, wer denn angefangen hat. Es ist unmenschlich und grausam, Menschen bewusst unversorgt zu lassen, dafür zu sorgen, dass sie keine Medikamente, keine Lebensmittel und kein Wasser bekommen und nicht ausreisen dürfen. Das entschuldigt keinen Terroranschlag, aber es ist zu sehen, dass es nicht eine gute und eine schlechte, eine weiße und eine schwarze Seite gibt. Auch wenn das nicht mein Thema ist. Aber was mein Thema ist, da ist ein Mensch, der vor Ort war, mit den Menschen auf beiden Seiten gesprochen hat und es miterlebte, der um nichts anderes bittet, als dass man sich tatsächlich ansieht, was geschehen ist. Aber nicht nur, dass es niemand hören wollte, sie wurde dafür verurteilt, dass sie dies sagte. Deshalb hielt sie es in Österreich mit all der Borniertheit und Engstirnigkeit nicht aus. Sie floh geradezu. Niemand hat es verstanden, aber sie war glücklich, wieder weg zu sein. Das nächste Ziel war Jordanien. Für sie war alles offen, wohin es sie als nächstes verschlüge, was sie vorfinden würde. Und sie war offen für das, was sich bieten würde. Danach ging es in die Türkei, von dort nach Georgien und zurzeit hält sie sich in Ägypten auf. Das ist die Kurzversion. Was auffällt, wenn man ihren Erlebnissen gebannt lauscht, wie ich es tue, dass es an all den Orten Menschen gibt, die helfen, die bereit sind, sich der Fremden anzunehmen, die unterstützen, wenn sich ein Problem auftut. Es hört sich manchmal fast märchenhaft an, aber es ist so passiert. Wer mit Offenheit und rückhaltlos in eine Begegnung geht, wird belohnt werden. Inzwischen hat sie nur mehr das, was sie in den Rucksack passt und zieht damit von Ort zu Ort. Bleibt und geht, wie es sich gerade anbietet. Nochmals und nur zur Sicherheit, dass ich nicht falsch verstanden werde. Es ist ihr Leben und zwar das, das sie sich gewählt hat und mit dem sie glücklich ist. Ich werde niemanden sagen, verkauf, was du hast und geh hinaus in die Welt, aber ich möchte eine Frage ans Herz legen. Inwieweit ist der Besitz, den wir innehaben, Bereicherung und inwieweit ist er Belastung? Was brauchen wir wirklich und was steht dem, was wir Leben nennen, lebendig und vielgestaltig, nicht eher im Weg? Wie weit ist es notwendig, sich in den Konsumwahn zu begeben und wäre es nicht schöner, statt dauernd dem Geld nachzurennen, das man braucht, um zu konsumieren, die Zeit anders zu investieren? Weg vom Konsumwahn in ein Leben, das mir Zeit lässt, es auch zu leben. Das würde ich mir wünschen. Und du? Ich wünsche euch in diesem Sinne schöne Weihnachten und dass wir es schaffen, einer Welt voller Love, Peace, Tofu näher zu kommen.